Wir sind ja im Matthäus-Evangelium Kapitel 10 und wir hatten das letzte Mal den Teil der Verse 17 bis 39 und ich habe dahinter geschrieben Teil 1 aus folgendem Grund, weil wir diesen großen Text nicht vollständig ansehen konnten in der Tiefe und heute möchten wir jetzt einen Teil nochmals herausgreifen und zwar aus Matthäus 10. Ich lese nochmal die Verse 21 und 22 und dann von 34 bis 39. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Es ist einfach wichtig, dass man diese tiefgreifende Passage sich vergegenwärtigt. Ich habe gestern mit meiner Frau ziemlich diskutiert und zwar, ich habe ihr ein paar Dinge gezeigt, wo mir eigentlich wieder etwas klar geworden ist. Ich sage es nicht gern, aber ich stelle mich da einmal voll drunter. Der Großteil, was man geistlich vertritt, ist bei ganz vielen Leuten, das war bei mir auch so, ist einfach das, was man einem beibringt, wenn man zum Glauben kommt. Ob das stimmt oder nicht, das sei dahingestellt. Weil ich habe einfach festgestellt, dass ganz viele Dinge, die man geistlich einfach eingetrichtert kriegt, wenn man es genau untersucht von der Schrift, gar nicht stimmen. Und ich denke, darum ist ganz wichtig, dass man diese Grundsätze geistlich immer wieder und darum auch das, was wir am Mittwoch machen, dieses Bibelstudium, dass man einfach ein bisschen in die Tiefe geht und hier nicht ausweicht, sondern wirklich alles genau untersucht. Und zwar, dass wir beginnen, biblisch zu denken, geistlich zu denken und dass wir von dem Punkt her auch diesem antichristlichen Geist, der jetzt wirkt, keine Ergriffsfläche bieten. Weil es gab nie eine Zeit, wo die Verführung so krass war und so stark, wie sie heute ist. Und von daher müssen wir hier umso mehr aufpassen. Und da sind jetzt ein paar Dinge, die mir einfach wichtig sind. Ich möchte zuerst in den Vers 34 reingehen, bevor wir dann noch die 21, 22 gehört am Schluss dazu. Er sagt, Herr Jesus, was ganz Klares. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist schon mal Fakt. Ich möchte dazu lesen, Jesaja 48, 22. Das ist der Schlüssel. In der Regel ist das Alte und das Neue Testament, das sind wie Zahnräder, die ineinander greifen und sich ergänzen. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Keinen Frieden spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Rashaim heißt es im Hebräischen. Das sind Leute, es gibt kein deutsches Wort für das. Das kann gottlos heißen, Frevler, also die Böses tun, kann aber auch Gesetzlose heißen. Also es ist einfach der Mensch, der gottwidrig handelt, egal warum, und der ins Böse reingeht. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, für einen Mensch, der ein Gottloser ist, gibt es keinen Frieden. Und man muss sich jetzt einfach nochmals vergegenwärtigen, was der Jesus zum Beispiel zu den frommen Juden gesagt hat, die ja alles andere als nach menschlichem Maßstab gottlos waren. Die haben ja die Gesetze gehalten, über 600 Gesetze haben sie versucht zu halten. Die haben sogar, wenn sie vom Markt gekommen sind, haben sie alles gewaschen, die haben die Stühle untergetaucht und was man sich vorstellen kann. Und der Jesus sagt zu ihnen im Johannesevangelium, euer Vater ist der Teufel. Wisst ihr, da muss uns klar werden, gottlos in dem Sinne, wie es hier in Jesaja 48, 22 steht, heißt einfach jemand, der nicht zu Gott gehört. Heute, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, bedeutet das was ganz Einfaches. Jemand, der nicht gerettet ist. Jemand, der nicht wiedergeboren ist. Jemand, der kein Gotteskind ist. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Für einen Mensch, der kein Gotteskind ist, gibt es keinen Frieden auf dieser Erde. Ist ausgeschlossen. Wisst ihr, von daher, es wird kein Frieden geben auf dieser Erde. Haben die alle Angst und haben jetzt Angst vor dem Trump. Weil vor dem Trump brauchst du keine Angst haben. Du musst Angst haben vor dem Mensch. Ob der Trump heißt, ob der Putin heißt, wie die heißen, spielt überhaupt keine Rolle. Irgendeiner drückt auf den Knopf, wenn die Zeit des Gerichtes gekommen ist. Und zwar ist ganz einfach, es wird kein Frieden geben auf dieser Erde. Man hat ja geglaubt, das ist ja der Wahn der Leute, so nach dem 30-jährigen Krieg, dann hat man geglaubt, jetzt haben die Leute die Nase voll vom Krieg. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man geglaubt, jetzt ist vorbei, niemand mehr will den Krieg. Tja, wie lang ging's? Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man wieder gesagt, jetzt ist endgültig vorbei, es wird keinen Krieg mehr geben. Es hat noch nie so viele Kriege gegeben wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben das nicht so mitgekriegt, weil wir weit weg sind, wir Deutsche. Aber es ist, auf der ganzen Welt sind überall Kriege. Und der nächste Weltkrieg steht vor der Tür. Und zwar zu Recht. Weil Gott das, was die Leute derzeit mit ihm machen, sich einfach nicht gefallen lässt. Wisst ihr, wir tun ja immer so, als wäre Gott, ich sag's mal vorsichtig, gutmütig, lieb, sitzt im Himmel, guckt sich alles an. Und die Bibel sagt, Gott ist ein dreimal heiliger Gott. Er ist so zornig, dass er zum Beispiel Israel, seinem auserwählten Lieblingsvolk, manchmal sagt, wenn ihr das Alte Testament lest, jetzt habt ihr eine Grenze überschritten, ihr könntet sogar Buße tun, ich werde euch nicht mehr helfen, das Gericht ist nicht mehr aufzuhalten. Und dem steuern wir entgegen. Von daher gibt es keinen Frieden. Das ist einfach das, was der Jesus sagt. Er ist gekommen, und zwar nicht, um Friede zu bringen. Auf der Erde bringt er keinen Frieden. Warum nicht? Erde heißt im Hebräischen Eretz. Wenn du jetzt guckst, 1. Mose 3, 17, dann sagt die Bibel, die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Da ist der Fluch der Sünde drauf. Der Jesus bringt wo ganz anders Friede, das sehen wir nachher gleich. Er bringt Friede, so wie es in Epheser 2, 13 geschrieben steht. Und das ist der große Unterschied. Aber auf dieser Erde wird es kein Friede geben, darum kommen da die Konflikte. Epheser 2, 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Und dann erklärt sie, dass er aus Jude und Heide neue Menschen geschaffen hat in sich, dass er die Scheidewand hinweggenommen hat. Und das ist eine ganz klare Aussage. Friede gibt es nur in Christus, Friede gibt es nur durch Jesu Blut. Und Friede kann nur jemand haben, der durch Jesu Blut gewaschen ist. Und wer das nicht hat, der gehört zu dem Teil, wo Friede gar nicht möglich ist. Wisst ihr, und ich sag's so, man darf hier keine Illusionen haben. Gibt nur eine Stelle, ich habe die zuerst, wo ich schon das Manuskript fertig hatte, gelesen, der Stille Zeit, Jeremia 6, Vers 14. Sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Wisst ihr, die Verführer sagen dir immer, Friede, es wird alles wunderbar und es gibt keinen Friede. Es gibt auch keinen Friede, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, weil da ist ja auch der große Irrtum, Ökumene und diese Dinge, die glauben, dass nicht Wiedergeborene, dass bei denen letztendlich Friede möglich ist. Auch unter den Religionen. Das ist völlige Illusion. Genau, dann sagt man, ah ja, es gibt einen gutmütigen Islam und die meisten sind ja lieb. Wisst ihr, genauso Katholizismus. Es ist immer so, weil es keinen Frieden gibt bei den Gottlosen, bei den Nicht-Wiedergeborenen, ist immer so, da brodelt praktisch ein Kessel. Da tickt eine Bombe. Ich weiß nicht, ob ihr schon Aufnahmen gesehen habt, wie das ist, wenn ein Vulkan losgeht. Also Vulkan ist was Furchtbares. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du hast so ein paar Anzeichen, zum Beispiel die Tiere hören auf zu fliegen, sie hören auf zu schreien. Du merkst plötzlich, die Tiere merken das. Und dann passiert bei dem Vulkan was? Mit einem Schlag kommt die Eruption und der kann 50 Jahre still sein und nichts machen, aber dieser Kessel, diese Glut ist unter und durch irgendwelche Umstände explodiert es plötzlich und dann gießt sich die Lava und die schießt hoch, das ist keine Chance. So sind auch die Leute von Pompeji teilweise in ihre Wohnungen zudeckt worden mit dem Asche und dem Feuerregen und so. Wisst ihr, es kommt ja nicht nur von der Lava, die fließt, sondern es kommt ja von oben. Und so muss ich das einfach vorstellen. Es ist so, dass hier eigentlich auch gar kein Friede ist. Und zwar, jetzt kommt das Wichtigste, vor allem, wir denken ja völlig falsch. Wir denken ja immer, Friede zwischen den Völkern, Friede zwischen den Menschen, dass der Russe und der Amerikaner nichts machen, dass Israelis und Palästinenser nichts machen, das ist unsere Vorstellung von Friede. Aber der entscheidende Punkt ist, Friede mit Gott. Wenn Gott kein Friede hat und Gott ist nur mit uns im Friede durch Jesu Blut, dann ist es wie ein feuerspeiender Berg, dann ist das Gericht als feurige Glut im Untergrund da und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn es Gott auslöst. Das muss uns klar sein. Wisst ihr, wir dürfen nicht so naiv denken, wir dürfen uns nicht da gewinnen. Wir haben jetzt über 70 Jahre keinen Krieg mehr gehabt. Der meiste von uns weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich kenne den Krieg nur von den Erzählungen meiner Vorfahren, die mir genau erklärt haben, wie das gegangen ist. Die auch erklärt haben, wie hinterher das am Hamster nennt, wie sie nichts mehr zu essen hatten und sich dann Essen besorgen mussten. Wie sie erzählt haben, wie sie gekämpft haben, gell? Da hat es viele noch ältere Bürger, die rumlaufen, das muss uns klar sein, die teilweise Menschen umgebracht haben. Das war Krieg, Krieg ist Mord. Wisst ihr, das ist einfach da. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre das, was wir jetzt haben, Friede. Das ist Waffenstillstand. Und interessant ist, dass es im Griechischen ein Wort gibt, wo die Bibel sagt, bevor Gott, der Herr Jesus, sandte, um wirklich Friede mit uns zu machen, hat er mit den Menschen, das Wort heißt Anoche, hat er mit den Menschen einen Waffenstillstand gehabt. Also Gott hat nur zugewartet, um Jesu Willen. In Wirklichkeit hätte er sofort zu Recht das Gericht auslösen können. Und dieser Zustand ist ja einfach der Normalfall. Friede gibt es nur durch den Herr Jesus, nur durch sein Blut. Und Römer 5,1 erklärt es nochmals. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Bibel sagt, durch Glaube hat man Zugang. Das heißt, nur wenn ein Mensch durch biblischen Glaube Friede mit Gott erlebt, dass er der Jesus aufnimmt, dass er ihn reinigt mit seinem Blut, dann ist Friede. Dann ist Friede mit Gott. Aber auf dieser Erde, sagt der Herr Jesus, bringt er kein Friede. Er bringt dann der Friede, wenn er das zweite Mal kommt, im tausendjährigen Friedensreich. Aber jetzt gibt's kein Friede. Und jetzt erklärt er, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das heißt, wir dürfen auch nicht glauben, dass in die Familie Friede ist. Wisst ihr, das ist eine Illusion. Ich habe auf der Bank gearbeitet, 43 Jahre. Von diesen 43 Jahren habe ich circa 32, 33 Jahre direkt mit Kunden zu tun gehabt. Und du lernst den Menschen kennen auf zwei Ebenen. Du lernst den Menschen kennen, wenn es um Gesundheit geht. Und du lernst den Menschen kennen, wenn es ums Geld geht. Und ich habe gesehen, was Friede ist. Das, was ich jetzt sage, hört sich vielleicht brutal und bös an. Ich schließe die Gläubige ein. Ich weiß nicht, wie viel Menschen ich Kontakt hatte und wie viel ich begegnet bin. Ich kann meinen Kopf zermatten. Ich kann mich an keinen einzigen erinnern, der zufrieden war. Da war immer was. Wisst ihr, da kam dann das Ehepaar zu mir, wunderschön. Ein paar Tage später kam die Frau allein, sagt, der Mann ist mit der anderen durch, ob ich ihr helfe, Schließfach auszuräumen, dass er das Geld nicht kriegt. Das habe ich natürlich gemacht. 5 Tage später waren sie wieder versöhnt, dann war ich wieder der Dumme, dass er geholfen habe, auszuräumen. Wisst ihr, solche Dinge. Wenn du das erlebst, weißt du, das ist brutal. Oder gell, die Sünde und diese Friedlosigkeit. Ein namhafter Mann, Versicherungsbüro, ein Riesending, mach mit mir einen Vertrag und ich krieg den Vertrag nicht zurück. Und am Schluss bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Entschuldigung, was ist denn los? Sie darf da nur unterschreiben, dann ist erledigt. Und dann standet sie vor mir, seine Frau und er, das könnt ihr euch nicht vorstellen, angesehenste Bürger, standet vor mir, völlig zerdeppert Und dann sagt er, Entschuldigung, ich bin Alkoholiker, ich kann nicht mehr unterschreiben. Er war so im Alkoholverfallen, dass er keine Unterschrift mehr erreichen kann. Wisst ihr, das sind alle die Dinge, die siehst du nicht, weil du immer nur das siehst. Du siehst dein Nachbar nur an der Haustür, du siehst nur, was er für ein Auto fährt, du siehst nur, wo er in Urlaub hingeht. Bei mir ist, ich sehe es noch heute vor mir, ich könnte euch den Namen sagen, ist ein Mann vorgefahren, ich weiß nicht, wie der auf die Frau gewirkt hat, der hat aber selbst auf uns Männer gewirkt. Also, der war Gestalt. Hat hervorragend ausgesehen, vom Gesicht her vor allem. Maßanzug, das kannst du dir nicht vorstellen. Jaguar E, deutsches Modell. So dunkel, was ist, war ich schwarz und nicht Anthrazit. Du hast denkt, es kommt, ich sag mal so, High Society Millionär fährt vor. Dann ist er reingekommen und hat er mit mir unter anderem verhandelt. Er braucht ein paar Geldscheine. Da war pleite. Wisst ihr? Angesehene Leute. Da musste ich aufs Gericht. Warum? Naja, er hat seine Fabrik abgebrochen. Warm. Wisst ihr, wie das geht? Sehr angebrannt. Dann haben wir mich geholt. Ich soll Aussage machen. Ich habe zu Gott geschrien, weil ich wusste ja, als Gläubiger darf ich nicht schwören. Ich habe zum Herrn geschrien. Mach, dass ich nicht schwören muss. Und zum Glück haben die mich nur ein paar harmlose Dinge gefragt über Bank. Und dann muss ich nicht schwören. Wisst ihr, aber hinter die Kulisse siehst du, dieses Ganze, was wir hier sehen, das ist nur ein billiger Waffenstillstand. In Wirklichkeit ist Krieg unter den Menschen. Diese Sündhaftigkeit des Menschen ist was Bösartiges. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da steht ein Mann vor mir, 10 Kinder, zitternd, morgens, machte, wo die Bank aufgemacht hat, fragt mich, ob ich ihm 1,50 gebe. Er brauchte Weckle, er hat Hunger. Die Frau hat ihn die ganze Nacht rausgeschmissen. Wisst ihr, Friede. Wenn das alles siehst, gell, ich habe das alles schön gespeichert. Und das ist genau das, was der Jesus sagt. Auf dieser Erde gibt es keinen Frieden. Aber jetzt sagt er, es gibt schon generell keinen Frieden. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Er sagt, die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Da spielt es keine Rolle, ob das dein Vater, deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder oder dein Kind ist. Das spielt alles keine Rolle. Und zwar, er erklärt dann auch, wenn du alle Bibelstellen liest, das ganze Neue Testament durch, dann siehst du, um Jesu Wille gibt es weiterhin Krieg. Das heißt, die Menschen, sobald sich jemand bekehrt, dann treffen diese zwei Welten aufeinander. Und jetzt sagt die Bibel etwas, und das ist dramatisch, 2. Timotheus 3,12, und da fällt das alles drunter, auch die eigene Familie. Und zwar, das ist jetzt interessant. Die Bibel sagt nicht, dass ein Unentschiedener oder ein lauer Gläubiger hier ein Problem hat, aber sie sagt, alle, die gottesfürchtig, da steht Eusebos, das heißt praktisch, Luther hat es mit gottselig übersetzt, man kann das in Deutsch nicht übersetzen, es gibt kein Wort, das das wiedergibt. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Man könnte so sagen, alle, die geistlich ernst machen und Gott wirklich fürchtet und ihm wirklich dienet, die werden Verfolgung erleiden. Und die Verfolgung fängt in der Regel in der Familie an. Wisst ihr, das Drama hier ist natürlich das, wenn man Johannes 16, 1 bis 3 sich ansieht, dann wird einem erst die Dimension klar. Da sagt die Bibel, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Um Jesu Willen. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, aus der Versammlung. Und wisst ihr, wie oft habe ich es erlebt, dass Gläubige sich getrennt haben, einander ausgeschlossen haben. Drei hat gesagt, der hat einen anderen Geist. Wegen einfachster Lehrunterschiede oder wegen Dinge, wo man anders Verständnis hat. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und da steht im Griechischen, einen Gottesdienst zu erweisen. Und jetzt sagt der Jesus was Furchtbares. Dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wisst ihr, und jetzt bist du bei einem der trübsten Kapitel der gesamten Christenheit, Galater 4, 29. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Da sagt die Bibel etwas, und das wird auch das Problem der Endzeit sein. Denn gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Wisst ihr, und es ist einfach ein Fakt, Menschen, die religiös sind, sogar christlich sind, aber nicht wiedergeboren sind, werden nie Frieden haben mit jemand, der gläubig ist, der wiedergeboren ist. Das geht gar nicht. Das geht auf Dauer nicht. Es kann Zeiten geben, wo man das kaschieren kann, aber auf Dauer geht es nicht. Nämlich, es wird irgendwann wird sich's rauskristallisieren, der wirklich wiedergeboren ist und wirklich entschieden ist, will einmal Jesus ernstlich dienen. Na schon 2. Timotheus 3, 12. Die Bibel sagt, dann kriegst du Verfolgung. Und der andere ärgert das und dann kommst du zum Zusammenbruch. Wisst ihr, wir waren ein Jugendkreis. Ich weiß ja nicht, ob die meisten wissen das ja, aber es wissen viele nicht, wie diese Gemeinde entstanden ist. Diese Gemeinde ist unter anderem entstanden, weil in Thailfingen vor vielen Jahren Erweckung war. Da war Erweckung durch Evangelisationszeit für Jugend für Christus. Das war der Martin Hohmann. Der ist inzwischen beim Herrn, aber ist einer der besten Evangelisten, wo ich je gehört habe. Und der hat so gepredigt, wenn du den hast Prediger hören, hast du überhaupt nichts verstanden. Hast gar nichts. Aber drei Dinge hast du verstanden. Also garantiert. Du hast verstanden, es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Gerettete und Verlorene. Und der hat dann aufgezeigt, was es heißt, gerettet zu sein. Der hat aufgezeigt, was heißt, verloren zu sein. Dann hat er dir aufgezeigt als drittes, es gibt nur eine Möglichkeit, zu den Geretteten zu gehören, radikale Bekehrung. Das war das letzte Mal, dass hier in Thailfingen Erweckung war. Da sind die Leute zum Glauben gekommen, jetzt kannst du dir nicht vorstellen. Wer hat dann erweckt? Der Jugendkreis. Da bin ich auch zum Glauben gekommen in der Zeit, in dieser Evangelisation. Ich war Seelsorgehelfer, aber nicht bekehrt. Das war das Drama. Hab's aber gewusst und habe immer zum Herrn geschrien. Und am Donnerstag, ich glaube, das war der zweitletzte Tag vor der Evangelisation, bin ich zusammengebrochen. Ich habe immer betet, obwohl ich nicht bekehrt war, Herr, mach, dass keiner zu mir kommt. Das war interessant. Und Gott hat das Gebet erhört. Ich war Seelsorgehelfer, zu mir kam keiner. Und dann am anderen Morgen habe ich mich radikal bekehrt. Das heißt, da hat der Herr die Türe offen gehabt. Ich muss nur noch Ja sagen. Wisst ihr, und in dieser Phase ist bei uns, wir haben es K5 genannt, wir hatten immer am Sonntagabend Versammlung, und wir waren der blühende Jugendkreis, wo fast jeden Abend, wenn wir Versammlung hatten, diesen Sonntagabend, dann sind Leute erweckt worden oder zum Glauben gekommen, es war gigantisch. Aber was interessant, warum es zur Trennung kam, und wir waren 6 Leute, dann zur Pfingstbewegung gewechselt haben, was ja ein Riesenfehler war, stand heute, aber trotzdem, da hat es zugelassen. Es war ganz einfach, weil die noch am Geist Geborene und die noch am Fleisch Geborene, es hat nicht gepasst. Zum Beispiel, die noch am Fleisch Geborene haben immer das Gleiche gesagt. Ihr dürft nicht sagen, dass ihr Heilsgewissheit habt. Das war der Grund, warum wir uns getrennt haben. Ihr dürft nicht sagen, dass ihr Heilsgewissheit habt. Wisst ihr, das war ein Drama. Und so ist es immer. Und wenn du dann dem nicht ausweichst, dann kriegst du Druck, dann kriegst du Ärger, dann kriegst du Probleme. Und das ist alles nur recht, solange Friede ist und solche Dinge. Aber zum Beispiel zur Zeit von Calvin oder zur Zeit von Luther, wo letztendlich die Glaubensleute auch die weltliche Macht hatten, da bist du verfolgt worden. Da konntest du auch sein, du wirst getötet. Um des Glaubens willen. Zwingli, Reformator der Schweiz, reformierter Mann, hat zugelassen, dass sein bester Freund, der ihm Hebräisch beigebracht hat, der Felix Manz, am 5. Januar im eiskalten Zürichsee ersäuft wurde. Wisst ihr, muss ich mir vorstellen. Ist brutal. Ja, geht es? Der ist doch ein Reformator, der ist doch sein Freund. Wieso wird er ersäuft? Wisst ihr, das hat nur mit dem zu tun. Der noch im Geist Geborene und der noch im Fleisch Geborene gehören zu zwei unterschiedlichen Lager. Seines ist das Recht Gottes und das andere ist das Recht des Teufels. Und da kannst du das durch menschliche Mittel, kannst du das kaschieren. Du kannst es zudecken, dass man nichts merkt. Da kann man auch einen Kompromiss machen und sich anpassen und alles. Aber letztendlich ist unmöglich, dass du die zwei auseinanderhältst. Geht nicht. Die geht aneinander. Ist normal. Und jetzt kommt es drauf an, je nachdem, wie die Machtverhältnisse sind, geht es bloß wie bei uns damals, wir sind halt weggegangen, oder es kracht. Jetzt, in der heutigen Zeit, hast du wieder ein ganz anderes Problem. Inzwischen ist die Leute, Galater 4,29, die haben langsam aber sicher fast schon diktatorische Macht. Schon interessant. Ich sage fast. Aber wir müssen uns einfach klar sein, es gibt keinen Frieden. Es gibt auch keinen Frieden auf dieser Welt. Wisst ihr, wenn ich heute irgendwo aufwache, falls es uns nicht gleich trifft, uns Deutsche, weil wir sind ja hier mit natürlich in der ersten Reihe beim Gericht, wenn es uns nicht gleich trifft und es kommt der Atomschlag, und zum Beispiel Obama hat das klipp und klar gesagt, wenn Russland und Amerika aneinander geraten wegen der Ukraine, dann ist der Krieg in Deutschland, in Europa. Er hat klipp und klar gesagt, es wird hier in Europa abgehandelt. Wieso, wenn das nicht passiert, ich werde mich nicht wundern, weil ich sage mir einfach, dann ist die Zeit erfüllt. Dann ist einfach das Maß der Sünde voll. Wieso, wir können doch nicht hingehen und Gott ins Angesicht lästern. Wir können doch nicht jede Sünde, die Gott verboten hat, per Gesetz sagen, das ist die Wahrheit. Wir können doch nicht hingehen und Gott praktisch so reizen mit allem das, was wir tun, mit dieser furchtbaren, ich sag's mal so, Sünde-Kampagne, die derzeit läuft. Lässt mal Offenbarung 29, 21, da beschreibt die Bibel die vier Endzeit-Sünde und die fünfte ist der Okkultismus. Das läuft heute bei uns ohne Ende. Wisst ihr, du kannst doch nicht, Gott sagt ja schon, wenn du einen Menschen umbringst, schreit das Blut von der Erde zu ihm. Kain und Abel, schon beim Mord. Was denkt ihr, was das Blut dieser abgetriebenen Kinder macht, der schreit Tag und Nacht zu Gott. Und das ist nur eine Frage, bis, ich sage mal so, das Maß der Sünde voll ist und dann greift Gott ein und dann rächt er jedes Kind, jedes umgebrachte Kind an dieser Menschheit. Wieso, von daher sitzen wir wirklich auf einem Vulkan. Wir sitzen auf einer Bombe. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Gell? Und von daher ist kein Friede. Jetzt kann man immer nur sagen, wir können keinen Friede herbeiführen. Dann müsst ihr alle bekehren, müsst alle Buße tun. Das tun sie ja nicht. Du kannst immer nur sagen, du kannst immer nur deinen eigenen Kopf retten, indem du Friede machst mit Gott durch das Blut Jesu. Und dann hast du wenigstens Friede mit Gott. Dann bist du wenigstens gerettet. Aber diese Welt, und das sagt der Jesus ja eindeutig, auf dieser Erde wird es kein Friede geben. Und für die zwischen Gläubiger und Ungläubiger wird es auch kein Friede geben. Das ist einfach illusorisch, gell? Und wenn man das jetzt sieht, Micha 7,6, wie das alles geht, da ist altes Neues Testament der Einheit. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter erhebt sich gegen Mutter, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter, die Feinde des Menschen sind seine eigenen Hausgenossen. Und bei Hausgenossen, da steht ein Wort, Anoshi, der Enosch, ist im Hebräischen. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, wie viele Stellen das sind, ich schätze zwischen 100 und 200. Der Enosch ist das spezielles Wort für den bösen, sterblichen Menschen. Im Hebräischen ist eine ganz seltsame Konstruktion. Da heißt zum Beispiel, also das Wort Menschen kommt so gut wie nicht vor, ganz selten. In der Regel betitelt die Bibel immer, wenn wir sagen würden Menschen, sagt die Bibel der Mensch und dann sagt sie der Adam. Aber wenn sie die böse Menschen meint, also die Menschen, die wirklich in der Sünde leben, die Ehebruch begehen, Mord, Diebstahl, korrupt sind, die alle Sünde begehen, alle Perversitäten, die die Bibel beschreibt, dann sagt sie Enosch. Und da steht, wo ich gerade gelesen habe, steht das Wort Enoshi. Also das sind nicht nur die Hausgenossen, sondern die Bösen. Das heißt, die Böse kannst du auf Dauer nicht unterdrücken. Das ist wie ein Kessel, ich weiß nicht, wie es euch geht. Urgroßtante von mir, das hat uns immer als warnendes Beispiel gesagt, hat gesagt, pass ja auf mit dem Schnellkochtopf. Die hat beim Schnellkochtopf, hat sie nicht aufpassen, da sind die Linsen an der Decke gelandet. Gell. Es ist immer so, wenn etwas brodelt und du nichts tust, irgendwann läuft es über oder weißt du, irgendwann hast du die Sauerei. Und geistlich ist es einfach so, dieses Böse kannst du nicht mit menschlichen Mitteln dämpfen. Versteht ihr? Das ist Illusion zu glauben, das kannst du dämpfen. Man hat ja geglaubt, der Kommunismus hat geglaubt, durch Gerechtigkeit, indem alle die gleichen Verhältnisse haben, kannst du das dämpfen. Was war am Schluss? Du hattest einen Parteikapitalismus. Das Volk war weiter arm und die Partei war reich. Und wenn du dann nochmal siehst, wenn einmal das Volk sich dann wieder rächt, da ist auch kein Friede. Ich habe die Bilder noch im Kopf, wo man der Ceausescu und seine Frau erschossen hat. Der konnte sich gar nicht vorstellen. Der hat nur geschrien, kurz bevor sie abzogen hat, Kinder, was tut ihr? Der konnte sich das gar nicht vorstellen. Die haben die, also ich sage mal so, das war schon, also standrechtlich einfach niedergeschossen. Du kannst diese Potenziale von Bösem, kannst du nicht unterdrücken. Und dann kommt es zur Explosion, dann gibt es einen Krieg, dann gibt es letztendlich von Gott her der Zorn Gottes, dann wird hier wieder, sagen wir, die Gerechtigkeit herbeigeführt, indem die Leute bezahlen müssen für das, was sie getan haben. Und dann beginnt es sich langsam wieder aufzubauen. Das war noch im Krieg. 1945, 46, 47, 48. Die Leute haben gehungert, die Leute waren ausständig, die Leute haben gearbeitet, die Leute wollten aufbauen. Wisst ihr, das ist dann wieder normal. Da ist dieses Sündenpotenzial ist durchs Gericht Gottes ausgelöscht. Und dann fängt es wieder an, sich aufzublähen. Und heute sehen wir ein riesen aufgeblähter Luftballon, wo nur noch die Nadel hingehört, das explodiert. Aber das Böse kannst du auf Dauer nicht unterdrücken. Wisst ihr, darum ist auch völlig sinnlos, was Mahatma Gandhi gemacht hat in Indien, dass er versucht hat, einem Menschen Gutes zu tun und lieb zu sein und wunderbar Strukturen im Sozialen aufzurichten. Es geht nicht. Wenn der Mensch, der da drin steckt, ist böse. Und das Böse ist wie ein Vulkan, du kannst es nicht unterdrücken. Ein Mensch muss sich bekehren. Er muss gewaschen werden in Jesu Blut, dann hat er Frieden mit Gott und dann muss er letztendlich sich mit Christus für gekreuzigt halten, dass er seine Sündenatur in den Tod gibt, sonst kommt da auch noch was raus. Wisst ihr, Gott hat alles getan, dass nicht rauskommt, aber es kommt nur nicht raus, wenn es von Gott her im Griff ist. 1. Mose 37, wisst ihr, da siehst du jetzt im Alten Testament die fromme Familie, weil er sagt, die Hausgenosse. 1. Mose 37, 18. Die Brüder von Josef, als sie ihn nun von Ferne sahen, er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Wisst ihr, gnadenlos. Und wenn du jetzt weiterliest, sie sind dann hingegangen, ich lese 23, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, sie ergriffen ihn, warfen ihn in die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Dann 27 kommen sie auf die Idee, weil es war noch doch zu krass, ihn zu töten. Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst eine Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Das hat sie aber nicht Kinder, den als Sklave zu verkaufen. Das war auch ein Todesurteil. Die war bloß zu feige, selber zu tun. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne heraus und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Da ist es ganz praktisch, wie das geht. Und wenn du glaubst, dass das besser sei, weil jemand ganz geistlich ist, weil jemand ganz klar ist. Johannes 7,5. Wer konnte ein klares Zeugnis schon als Mensch haben, bevor er sich geoffenbart hat, als der Sohn Gottes, als der Messias, als der Herr Jesus, da heißt es 7,5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihm. Die sind erst hinterher zum Glauben gekommen. Du kannst es auch durch dein Verhalten nicht dämpfen. Du kannst es nicht kontrollieren. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, haltet Frieden mit jedermann, so viel in euch liegt. Es gibt Dinge, da kannst du machen, was du willst. Du kannst keinen Frieden herbeiführen auf dieser Erde. Ist der Psalm 41, 10, das ist eine Prophetie auf Judas. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Wisst ihr? Judas, der hat Jesus gesehen in seiner Göttlichkeit, in seiner Gottheit, in seinen Wunder, in allem, was er getan hat. Es war kein Garant dafür, dass er hier treu zu mir Jesus steht, sondern er verrät ihn, er ist kalt. Natürlich hat er dann gemerkt, was er getan hat, und da hängt sich, gell? Das ist dann wieder das andere. Matthäus 10, 21, 22, ihr werdet von jedermann gehasst sein, nachdem Bibel vorher sagt, ihr werdet getötet werden. Wisst ihr, das muss uns einfach klar sein. Und die Bibel sagt, das ist einfach so und jetzt muss ich eine Konsequenz ziehen aus dem. Ich muss mir einfach bewusst sein, dass mir ein Mensch nie, das ist der große Irrtum der Menschen, wisst ihr, ich habe Gläubige kennengelernt, die waren enttäuscht von den Gläubigen. Ja, Entschuldigung. Welcher normale Gläubige ist nicht schon enttäuscht gewesen von den anderen Gläubigen? Das ist so normal, wie 1 und 1, 2 ist. Ich war schon tausendmal, du bist enttäuscht, du erwartest was, das kommt nicht. Ja, ist normal. Warum? Wenn jetzt alle Gläubige immer im Geist wandeln würden, dann wird's nicht kommen. Aber wenn Gläubige im Fleisch wandeln, dann sind sie genauso böse. Dann machen sie genauso so Zeugs. Gell? Und dann erwartet die Menschen von den Menschen etwas. Und dann erwartest du von den Menschen etwas. Und dann liebst du den Menschen, der dir Gutes tut. Du bist plötzlich mit dem Kamerad, der lieb zu dir ist. Versteht ihr? Das ist völlige Illusion. Völliger Quatsch. Das ist eine der schlimmsten Bomben, die es gibt. Darum sagt der Jesus nämlich in 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Er sagt hier, es gibt nur eine Möglichkeit, völliger Friede zu haben mit Gott und unabhängig, dass die Menschen mich nicht mehr, ich sag's mal so, aus dem Gleichgewicht bringen können. Ich kann es nicht garantieren, dass die Menschen mich nicht angreifen. Weder in der Welt noch in der Gemeinde. Ich kann euch kirchengeschichtlich und auch letztendlich geschichtlich nachweisen, dass es immer geschieht, dass die Menschen die anderen angreifen. Wisst ihr, zum Beispiel Augustinus, der ja von der großen Kirche, ich weiß ja nicht, was die lesen, Entschuldigung. Ich gehe mal davon aus, dass diese ganze Theologieprofessor und auch die Geschichtsprofessor schon der deutschen Sprache mächtig sind. Und dass die auch wahrscheinlich sogar das in Lateinisch lesen können, was da geschrieben wurde. Aber ihr müsst euch einfach mal vergegenwärtigen, diese Leute werden fast in den Himmel erhoben als große Kirchenväter, große Heilige. Aber diese Leute zum Beispiel, Augustinus hat gesagt, das Bibelwort nötigt sie hereinzukommen, bedeutet, wenn die nicht parieren, nimm die Waffe. Und so hat man die Sachsen missioniert. Man hat die alle am Fluss aufgestellt, war der Heide. Dann haben wir gesagt, entweder ihr konvertiert zum Christentum oder wir schneidet euch die Gurgel durch. Weil die Sachsen waren ja nicht blöd. Denen war das völlig egal. Das waren Krieger und keine religiöse Leute. Die haben gesagt, komm, nimm mal das Christentum an. Die haben gesagt, wenn das der Preis ist, dass wir überleben, dann nehmen wir das Christentum an. Haben allen den Okkultismus gleich mitgebracht. Wisst ihr, und so hat der Teufel eine riesen Schlacht gewonnen durch dieses Denken. Wisst ihr, und das ist einfach dieses grundsätzliche Denken, dass der Mensch lieb ist, aber auch die Gläubigen untereinander. Wisst ihr, ihr müsst einfach mal sehen, der 30-jährige Krieg war ein Religionskrieg. Und die Hugenotten waren keine Märtyrer, da waren Märtyrer drunter, ein paar, die um Jesu Wille gestorben sind. Aber die Hugenotten haben einen Religionskrieg geführt. Also die Calvinisten waren das, gegen die Katholiken. Und Coligny hat, wenn seine Frau aufgehetzt hat, ich denke, ihr wisst, wer Coligny ist, war der Führer der Hugenotten, hat einfach zum Schwert gegriffen. Und die Bibel sagt, wer zum Schwert greift, wird sterben. Wisst ihr, und dann haben sich Leute, die beide sich zum Christentum bekannt haben, haben dann sich zerfleischt. Oder, gell, hier müssen wir gucken, was die Kreuzritter gemacht haben, die Kreuzzüge. Die haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen, als sie in Deutschland losgezogen sind. Da haben sie geschrien, Gott will es. Sie wollten Jerusalem befreien. Was haben sie gemacht? Sie haben gemordet, geplündert, vergewaltigt. Vor allem die Juden haben sie kaputt gemacht. Die haben eine Blutspur gezogen bis nach Jerusalem. Und heute sagen natürlich die Moslems, was wollt ihr an uns raushaben? Sie machen ja letztendlich sowas, Dschihad. Was wollt ihr uns raushaben? Ihr habt doch das Gleiche gemacht. Aber das waren alle die, die nicht vom Geist geboren waren, sondern vom Fleisch. Wisst ihr, das Christentum, wo keine Wiedergeburt ist, ist genauso gefährlich wie jede andere Religion. Man hat uns immer gesagt, Buddhismus, Hinduismus, das sind die Humanreligionen, die tun gar nichts. Ja, müssen wir gucken, was tun die? Ja, wisst ihr, von der bin ich dafür, Zeitung zu lesen. Ich bin kein Gegner von Zeitung. Wir müssen mal gucken, was die machen. Es gibt kaum so viele Massenvergewaltigungen wie unter diesen Religionen. Es gibt kaum so viel Mord und Totschlag. Die bringen die Leute um. Die verfolgen Andersgläubige radikal. Wisst ihr, Entschuldigung, jede Religion, auch christliche Religion ohne Wiedergeburt ist genauso. Und wenn du jetzt auf die dich verlässt, dann bist du erledigt. Darum hat der Jesus das geschrieben. Er zeigt auf, dass diese Situation da ist, dieser Kriegszustand zwischen Geist und Fleisch, zwischen Gott und dem Teufel und letztendlich in dieser Welt der Normalzustand ist, auch wenn es ein frommes Mittelchen hat, das spielt gar keine Rolle. In der Welt sowieso. Und er sagt, du darfst dich letztendlich auf niemand verlassen, weder auf deinen Vater, deine Mutter, noch auf Tochter, noch auf den Sohn, noch Schwiegermutter, Schwiegertochter, du musst hier die Finger weglassen, du musst hingehen und jetzt sagt er, du darfst nichts in diesem Leben haben, das du mehr liebst als mich. Das ist die einzige Rettung. Und das hämmert hier der Jesus ein. Jetzt kommt was Hochinteressantes. Agape. Die göttliche, wunderbare Liebe. Agape heißt, für einen anderen nur das Beste suchen, egal was es denjenigen, der liebt, kostet. Egal, ob es der andere versteht. Egal was, nur das Beste zu suchen. Das ist die neutrale, natürliche, geistliche, vom Heiligen Geist gewirkte Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz. Ich muss euch bitter enttäuschen, das Wort steht hier nicht. Das steht hier nicht. Wisst ihr, was hier steht? Hier steht Phileo. Phileo ist die seelische Liebe. Wisst ihr, was heißt? Man muss, darum ist es wichtig, der Urtext manchmal anzusehen. Hier ist praktisch gemeint, nicht die Liebe, die der Heilige Geist in dir sowieso wirkt, sondern die Liebe in deiner Seele, was du mit deiner Seele lieb hast, was du willst, was dir wichtig ist, wo du dran hängst. Wisst ihr? Da ist die seelische Liebe gemeint. Das sagt praktisch der Jesus. Wer Vater oder Mutter mit seelischer Liebe mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mit seelischer Liebe mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert, sagt der Jesus. Aber schon viel dramatischer. Da steht ein Partizip, Präsens aktiv. Präsens aktiv ist immer ein Dauerzustand. Aber Partizip ist nochmal was Radikaleres. Also, wenn ich jetzt sage, ich versuche es mal mit dem Singen. Ich sage jetzt, Präsens aktiv, singend, heißt, wir singen dauernd. Wir singen ununterbrochen. Das ist Präsens aktiv. Aber Partizip meint, singend, spielend, das ist ein Zustand, das ist mein Wesen. Ich bin jemand, der singend, spielend ist, der das die ganze Zeit tut, das ist mein Wesen. Und hier steht im Griechischen, Phileo mit Präsens, aktiv und in einer Partizipform. Also heißt er praktisch, wer Vater oder Mutter dauerhaft mit seinem Wesen mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter dauerhaft mit seinem Wesen, das ist seine Art, mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wisst ihr, ich finde es, ich sage es mal vorsichtig, dramatisch. Ich finde, es ist eine der dramatischsten Aussagen Jesu. Ich wollte auch das nicht übergehen, indem ich es einfach, das letzte Mal haben wir es ja nur angerissen, indem wir das einfach uns ansehen. Der Jesus dramatisiert es in Lukas 14, Vers 26 und 27 sogar noch und sagt, wenn jemand zu mir kommt, und das ist jetzt das, was hier gemeint ist mit Phileo, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und dann kommt wieder das, was gleich jetzt danach kommt. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Meine Frau wahrscheinlich, sie lacht doch bloß. Wenn ich da sitze, ich sitze am Schreibtisch, reg mich auf ohne Ende. Ich reg mich auf über Bibelübersetzungen, ich reg mich auf, was gepredigt wird, ich reg mich auf, was die Gläubigen vertreten, ich reg mich auf, was man sagt, ich reg mich auf, was man nicht sagt. Wisst ihr, warum sagt es niemand so eindeutig, was hier geschrieben steht? Wisst ihr, warum? Die Leute haben alle Angst, auch die Verkündiger, sie haben Angst, oh, ich muss die Leute nur schön, dass die zufrieden sind, es muss erbaulich sein. Über mich haben wir schon gesagt, in der eigenen Gemeinde, ich würde nur für die Choleriker predigen, ich weiß das, wisst ihr, ich weiß schon, was läuft. Aber das ist ein Quatsch. sondern du musst auch diese dramatischen Dinge in aller Dramatik und Dramaturgie den Menschen beibringen. Und hier sagt die Bibel, du musst den Herrn Jesus seelisch so lieben, dass du hier seelische, auffallende Liebe hast, mehr wie zu deiner eigenen Familie, wie zu deinem eigenen Fleisch und Blut. Das ist gemeint, das meint er. Er meint nicht hier so ein bisschen fromm sei, so ein bisschen lieb sei. Er meint auch nicht Gott liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Da steht Agapao. Er meint hier was viel Radikales. Wissen Sie, hier haben wir ernstlich überlegt, ist es wirklich fromm? Ist es wirklich fromm, auch bei den Bibelübersetzungen? Wenn ich das nächste Mal die Finger an eine Bibelübersetzung lege, das werde ich wahrscheinlich bald tun, dann werde ich dafür sorgen, dass das jeder Deutsche sofort sieht, was hier gemeint ist. Es gibt natürlich im Deutschen keine zwei Worte für Liebe. Gibt es bloß eins. Aber du musst es dann umschreiben. Aber hier ist wirklich gemeint, diese seelische, aufwallende Liebe dem Herrn Jesus gegenüber. Und das ist brutal. Und damit kriegt der ganze Text vollständige Dramaturgie, die, sagen wir, atemberaubend ist. Ist ja... Phileo heißt zum Beispiel Liebe. Das Wort, das hier steht, im Präsensaktiv und noch als Partizip, also als Dauerzustand. Es geht sogar so weit, dass es sagt, das ist etwas, das man von sich aus gern tut. Wisst ihr, nicht, dass man sagt, jetzt muss ich der Jesus lieben. Ich muss jetzt entschieden sein und ich darf jetzt die Sünde nicht lieben, sondern ich entscheide mich gegen die Sünde für den Herr Jesus. Das ist ja nicht gemeint. Sondern ist gemeint, gern. Begreift ihr den Unterschied? Da muss was passieren zwischen mir und ihm in der persönlichen Beziehung, die bewirkt, dass ich das mit Freuden er mir lieber ist wie alles andere. Das ist nochmal eine Stufe weiter. Und das Wort heißt sogar küssen, Phileo. Es geht so weit. Wisst ihr, das ist vor einer Dramaturgie, die kaum mehr zu überbieten ist. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, jetzt kommen wir zu einem ganz dramatischen Punkt. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Das heißt, ohne das Kreuz hast du hier keine Chance. Und das ist wieder präsensaktiv. Wisst ihr? Und ich frage mich immer, wer versteht denn ihre Bibel, wenn im Deutschen etwas in der Gegenwartsform steht, dass das immer heißt dauernd? Wisst ihr, die hochgescheiten Leute, ich gehöre da nicht dazu, die haben mir das alles mühsam ergeignet. Aber die hochstudierten Leute, die das alle aus dem FF wissen, warum sorgen die nicht dafür, dass das verbreitet wird, dass das in die Bibel drinsteht? Warum tun die das nicht? Ich verstehe das nicht. Wisst ihr, da steht nochmal ganz klar, wer nicht sein Kreuz nimmt, und das ist eine Konstruktion, die heißt präsensaktiv, das heißt dauernd, die ganze Zeit, ununterbrochen. Das heißt, das ist etwas, Lukas 9,23, da hat der Jesus nochmal in Deutsch gesagt, so dass es wirklich jeder verstehen kann. Wenn jemand mir nachkommen will, ist interessant, da steht nicht einmal Nachfolge. Da steht nicht Nachfolge. Es gibt zwei Wörter für Nachfolge. Akolutein, das ist die Nachfolge. Opisomu heißt einfach ihm nachgehen. Da steht Opisomu. Wenn jemand mir nachkommen will, also mir nachgehen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also er sagt täglich. Und da kommt wieder der Seelenretter, das was wir hier gleich auch als Folge haben. Täglich. Hat Paulus das auch so gelehrt? 1. Korinther 15, 31. Paulus sagt was Ungeheures. Er sagt hier etwas, da liest man so drüber und niemand erklärt, was heißt. Ich mache euch einen Vorschlag, guckt die Kommentare über diese Dinge nicht nach. Darum könnt ihr Kommentare, Erklärungsbibel, könnt ihr alles in der Regel für diese Dinge, für andere Sachen sind sie nützlich, aber für diese Dinge könnt ihr vergessen, wenn sie sagen, alle nie etwas. Das ist das, was mich so ärgert. Ich kaufe da teure Werke, wenn ich dann einmal so eine heiße Frage habe, ich schlage die auf, steht nichts drin. Wisst ihr? Oder bloß bla bla. Da sagt er, ich sterbe täglich. Ich muss mein Kreuz täglich auf mich nehmen. Das, was hier geschrieben steht, sagt er, ganz klar, es muss täglich geschehen. Muss ein Normalzustand sein. Steht hier. Darf ich ehrlich sein? Er packt mich an der eigenen Nase. Wenn ich diese Texte in der ganzen Dramatik durch den Heiligen Geist verstehe, dann wird mir manchmal erst klar, wie weit ich eigentlich weg bin. Und zwar vom Normalzustand. Von dem, was der Jesus zu den Gläubigen gesagt hat, so will er seinen Nachfolger. Wisst ihr, dass sich erst mal uns als Christentum beibringt. Vielleicht würde die Jugend, wenn man ihr das alles nicht sagt, gar nicht weglaufen und zu den Leuten gehen, wo wirklich, Anführungszeichen, Action, Remi-Demi und theatrisch und alles möglich ist, wenn man das so radikal sagen würde. Weil die Jugend hat immer noch, vor allem in den jugendlichen Phase, hat sie der äußerste Herzenswunsch, sich hinzugeben. Ist Fakt. Hat jeder Jugendliche. Vielleicht müssen wir ihnen das so radikal predigen. Bloß die Leute sagen, das darfst du den Leuten so nicht predigen. Weil dann geht sie weg. Entschuldigung. Der, wo weggeht, weil er das erkennt, der ist wohl fort, oder? Wisst ihr, ich garantiere euch, keiner, der Gott dienen will, wird wegen diesen Wahrheiten weggehen oder sich zurückziehen. Im Gegenteil. Er wird eher sagen, Herr, was muss ich tun, dass das bei mir funktioniert? Das ist der Normalfall. Wisst ihr, und jetzt sagt er, wo das sich abspielt. Wisst ihr, Phileo ist seelisch. Das Kreuz ist für die Seele. Und 39, wer sein Leben findet, das steht im griechischen Psyche. Das gleiche Wort wie das hebräische Nefesh. Das meint Seele. Jetzt haben wir natürlich das Wort Seele. Es gibt wiederum für Psyche und für Nefesh im Deutschen kein Pardon. Das heißt, kein gleichwertiger Ausdruck, weil Seele hat mindestens 4 Bedeutungen. Seele kann zum Beispiel mein natürliches Leben heißen. Darum sagt man, er hat die Seele ausgehaucht, wenn er stirbt. Seele kann rein mein Innenleben bedeuten. Seele hat so viele Bedeutungen, oder besser Nuancen. Und hier wäre sein Leben, wir haben ja in der Fußnote, oder seine Seele. Psyche wird hier im Sinn von seelisches Eigenleben verwendet. Völlig gut gesagt, so ist gut, so muss eine Fußnote sein. Das heißt, er sagt praktisch, dieser Kampf, jetzt gehen wir mal zurück, dass du letztendlich dich nicht auf Menschen verlässt. Dieser Kampf, dass du nicht bei Menschen Hilfe suchst. Weil, jetzt kommen wir zu Vers 21, 22, im Zweifel wird dich dein Bruder, dein Vater, deine Mutter, dein Kind, deine eigenen Verwandte werden dich ausliefern, wenn es hart auf hart geht. Die werden dich ins Messer liefern. Sagt die Bibel ganz klar. Wir werden von jedermann gehasst sein. Warum? Um Jesu Wille. Und dass wir das nicht erleben müssen, sagt die Bibel, musst du über das, was du durch den Heiligen Geist schon in dir hast, nämlich die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in dein Herz, steht in Römer 5, 5, das schon drin ist, musst du zusätzlich dein Seelenbereich beginnen, dem Herr Jesus in wirklicher Liebe so zuzuwenden, dass er dir lieber ist wie der Rest auf dieser Welt. Dann wirst du keine Enttäuschung erleben, dann wirst du jedes Martyrium überleben, dann wird dir niemand gefährlich werden. Er sagt aber klipp und klar, das kannst du gar nicht, weil deine Seele anders funktioniert. Also musst du dein Kreuz auf dich nehmen täglich. Du musst hingehen und dann diese Wirkung der Erlösung auf dich wirken lassen, dass du sagen kannst, Herr Jesus, jetzt gerade ist mir eine Tafel Schokolade lieber. Versteht ihr das? Das ist lächerlich, das ist manchmal so. Jetzt gerade ist mir das, was dass meine Kinder ein Einser schreiben in der Schule, wichtiger als du. Das ist doch so Fakt, oder? Sind wir doch ehrlich, das ist doch Fakt. Ich brauche jetzt ein neues Auto. Das ist mir jetzt wichtiger wie der Herr. Macht er was? Das steckt in uns drin. Wo steckt es drin? In der Seele. Die Bibel sagt nicht, dass es nicht da ist. Sie sagt, du musst einfach für diese Dinge dein Kreuz auf dich nehmen. Du musst einfach dich für mit Christus gekreuzigt halten. Römer 6, 6 und 11. Du musst sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt halte ich mich dafür. Herr, jetzt ist mir das andere Wichtige. Ich halte mich jetzt für tot, für das, was mir jetzt gerade wichtiger ist wie du. Ich will jetzt wieder, dass du mir wichtiger bist. Das sind so Kleinigkeiten. Das heißt ja nicht, dass der Herr nicht dann trotzdem macht, dass das Kind ein Einser schreibt. Das heißt doch nicht, dass der Herr nicht dann trotzdem mir zulässt, dass ich eine Tafel Schokolade essen kann. Das heißt doch nicht, dass der Herr mir nicht trotzdem hilft, dass ich ein neues Auto bekomme. Das heißt das alles gar nicht. Ich habe hier schon Gebetserhörung erlebt, atemberaubend. Aber er will einfach, und jetzt müssen wir halt glauben, dass denen, die Gott lieben, allen zum Besten dient. Also wenn ich ihn von ganzem Herzen liebe, dient mir alles zum Besten. Wisst ihr, und da gibt es eine Bibelstelle, die ist dramatischer eigentlich als alles, was ich kenne. Und die steht in 1. Korinther 16, 22. Jetzt kommt dieses Drama, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht, Maranatha. Wisst ihr, was da steht? Phileo. Steht das gleiche Wort wie bei uns. Jetzt geht Paulus so weit, dass er sagt, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht seelisch liebt, dann sei er verflucht. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, aber das kannst du doch beim Paulus fast nicht vorstellen, dass das so weit geht, oder? Der seelsorgerliche Paulus, der den 2. Korintherbrief geschrieben hat, der volles Verständnis und volle seelsorgerliche Zuwendung hat zu den schrecklichen Korinther. Der sagt aber zu den gleichen schrecklichen Korinther, wenn er der Herr Jesus nicht seelisch liebt, seid er verflucht. Er sagt klipp und klar, wenn du dein Seelenleben suchst, dann geht dir alles schief, du wirst alles verlieren. Wenn du aber dein Seelenleben preisgibst, dann wirst du alles finden. Das heißt, wenn du am Jesus vertraust, dich ihm hingibst, dann wird der Rest regeln. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zugefügt werden. Dann sorgt er für dich. Das heißt, das ist so einfach. Ich habe das jahrelang einfach nicht in der Tiefe, wie soll ich sagen, verstanden, dass er im Endeffekt, in dem Moment, wie ich mich seelisch ihm zuwende, dass er dann den Rest für mich regelt. Ist euch klar, wo im Teufel seine Falle steckt bei dem ganzen Ding? Der Teufel wird dir was anderes reden. Der wird zu dir sagen, ich mache es einmal privat, Karl Laumann, du hast dich jetzt einen Tag lang gehen lassen. Du hast jetzt deine Hobbys getrieben. Du hast jetzt statt fromme Bücher hast andere gelesen. Jetzt musst du Buße tun. Jetzt musst du ganz korrekt sein. Musst das dem Herrn bekennen. Jetzt musst du wieder anfangen, fromme Bücher zu lesen. Und dann wird der Herr dir helfen. Wo steht das? Wisst ihr, was das ist? Das mosaische Gesetz. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, du musst ihn lieben. Du gehst her und sagst, Herr Jesus, ich will mich jetzt mit dir beschäftigen. Ich will einfach, dass du mir wichtiger bist wie der Rest. Das reicht oft schon. Versteht ihr? Und immer mit der Zuwendung seelisch zu meinem Jesus, löscht du sofort seine Fürsorge aus. Wisst ihr, das ist das, was bei uns im Schädel falsch drin ist, von unserer religiösen Prägung her. Wir haben eine furchtbare mosaische Gesetzlichkeit drin. Wir glauben immer, noch radikaler, noch hingegebener. Wir müssen jetzt ganz weltfremd werden. Versteht ihr? Wir haben im Prinzip die Gedanken des Mönchtums drin. Die haben auch geglaubt, wenn sie Mönchtum hat, am Ohr rumzieht, dann ist der Herr völlig mit ihnen. Am Schluss waren sie verderbter wie alle anderen. Die Bibel sagt das ganz anders. Evangelium heißt, es ist eine persönliche Beziehung zwischen mir und ihm. Und ich will seelisch mit ihm eine einwandfreie Beziehung, dass ich ihn lieb habe, ich mich an ihm freue und er mir wichtig ist. Versteht ihr, wenn das stimmt, dann kann ich in manchen Punkten sogar nicht einmal so ganz korrekt oder so hart sein. Es wird trotzdem funktionieren. Weil es dem Herrn wichtiger ist, dass ich mit ihm in dieser Beziehung bin, Phileo, als dass ich im Endeffekt ganz pingelig, wie das mosaische Gesetz, das hat er bei den Juden gehabt, wisst ihr. Das hat er bei den Pharisäern gehabt, das Pingelige. Die können das besser wie mir, viel besser. So gut werden wir nie wären, wie die waren. Wisst ihr, aber das, was der Jesus will, ist eigentlich was Wunderbares. Er will eine persönliche Beziehung sehen. Guckt einmal, und jetzt sage ich mal ganz hart, ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber geht doch einmal hin, einfach ganz spontan, und lest Offenbarung 2, das Sendschreiben in Ephesus. Du musst dir jetzt mal vorstellen. Ich lese einfach einmal. ab Vers 2, da sagt der Jesus, ich kenne deine Werke. Also er sagt, ich weiß, was du tust. Und jetzt geht er mal einfach hin und untersucht euch, ob ihr so seid. Ich kenne deine Werke. Deine Bemühungen, die haben sich bemüht. Dein standhaftes Ausharren, die sind knallhart standhaft geblieben. Dass du das Böse nicht ertragen kannst, die haben alles Böse rausgeschmissen. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, dass sie als Lügner erkannt. Die haben die Verführung durchschaut, die haben alles weggeputzt, was Verführung ist. Du hast Schweres getragen, die haben leiden müssen. Und hast auch darin standhaftes Ausharren, um meines Namens willen. Und du hast gearbeitet, die haben für den Herr Jesus geschuftet und bist nicht müde geworden. Ist doch wunderbar, oder? Die haben alles getan, was man tun konnte. Besser kannst du nicht sein. Guck mal, jetzt müsste doch der Jesus sagen, und weil du so bist, ist alles bestens. Wisst ihr, was er sagt? Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Macht einen Unterschied. Das, was hier steht, dass er sagt, ich will, dass du mich mehr liebst wie alles andere, das ist mir Jesus 100-mal wichtiger, als dass ich in allen Punkten ganz 100% bin. Steht hier. Die persönliche Beziehung zu mir ist das Wichtigste. Ich habe schon oft erzählt, weil das ist mir nicht aus dem Kopf. In der Phase, wo ich ganz gesetzlich war, hat ein Bruder erzählt, den wir alle geschätzt haben, ich war so müde. Den ganzen Tag geschafft, der hat eine eigene Firma gehabt. Er war fertig. Und er mir glaubt, jetzt sagt er, und dann habe ich mich niedergekniet, habe gebetet und habe noch ein Kapitel Bibel gelesen und dann bin ich ins Bett. Der hat gesagt, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin einfach ins Bett, habe die Decke über den Kopf gezogen, habe nur einen Satz gebetet. Heiland, bei uns bleibt alles beim Alten. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn er das ehrlich getan hat, ich glaube, dass dieses Gebet ihn bei Gott angenehmer gemacht hat und beim Herr Jesus eine unendliche Fürsorge ausgelöst hat, mehr als wenn er noch 10 Kapitel Bibel gelesen hätte. Steht ihr? Es kommt auf die Beziehung an. Das ganze Kapitel zielt nur im Schlussteil auf die Beziehung zum Herr Jesus. Wenn wir das nicht können, brauchen wir das Kreuz. Herr, hilf mir, ich danke, dass ich mit dir gekreuzigt bin, ich schaffe es nicht, aber jetzt will ich einfach und dann funktioniert es. Aber das ist etwas, wann muss ich das tun? Heute Abend und ab heute klappt's. Nö. Wisst ihr, wenn ich es tun muss? Jetzt? Wisst ihr, wenn ich es wieder tun muss? Morgen früh. Wer muss ich wieder tun? Übermorgen früh. Am Freitag, wenn ich aufwache. Am Samstag, wenn ich aufwache. Am Sonntag, wenn ich aufwache. Die Bibel sagt täglich, ich muss täglich tun. Mutter, was hier der Herr Jesus praktisch macht, das kommt doch gar nicht raus in den Kommentaren. Lest doch mal alle Kommentare über so eine Bibelstelle. Das sagt niemand. Wisst ihr, das war mich ärgert oder was ärgert? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Leute wissen es nicht, dann hat sie keine Berufung, das zu tun. Es wird bloß drüber runterklabert. Oder sie sagen es nicht, dann ist es verbrecherisch. Wisst ihr, das ist einfach so. Er will im Prinzip die persönliche Beziehung. Und dann einmal ganz lange gar nichts. Und aus der heraus kommt dann der Gehorsam. Aber er will zuerst schon mal die persönliche Beziehung. Und er will nicht mehr Gesetzlichkeit. Versteht ihr? Wir glauben immer, er will meine Gesetzlichkeit. Er will nochmal frömer und nochmal frömer und nochmal frömer. Wenn ich ganz normal bin und meine ganze seelische Liebe auf ihn richte, dann habe ich die hundertprozentige Fürsorge Jesu. Und dann werde ich auch keine Dummheiten machen. Versteht ihr? Ich möchte das zum Schluss sagen. Ich habe Erfahrung. Ganz viele, ganz strenge Gläubige, ganz viele, ganz strenge Gemeinde sind, ich habe es oft erlebt, mit einem Schlag weg. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh, wenn die umkippen, ja, was sind wir? Ich habe immer geglaubt, die können gar nicht umkippen, weil sie so streng sind. Inzwischen ist mir klar geworden, die sind in eine Falle gegangen. Die haben ihre Beziehung zum Herr Jesus auf ihre Korrektheit aufgebaut. Die haben im Prinzip Herr Jesus ein neues mosaisches Gesetz geliefert, statt dass sie ihre Seele ihm auf den Altar legen haben und sagen, ich will dich, oder? Ich will dich. Ich will mit dir. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Und er sagt klipp und klar, es geht um dein Seelenleben. Wenn du dein normales Seelenleben suchst, dann gehst du kaputt. Wenn du aber das aufgibst und stattdessen mir deine Seele hinhältst und praktisch mit mir das willst, dann wirst du es finden. Das heißt, dann kommt alles, was meine Seele braucht und will, an geistlicher Befriedigung, an menschlicher Zufriedenheit, kommt alles aus der Beziehung zu mir. Das kommt, versteht ihr? Das kommt von einer anderen Seite. Ich muss nur glauben, dass es kommt. Er sagt doch hier klipp und klar, dann wirst du es finden. Ich muss ihm nur glauben, dass es so meint. Und das ist der entscheidende Punkt, wo wir Entscheidung fällen müssen. Entweder für Phileo, ihm seelische Liebe entgegenzubringen, oder zu glauben, dass wir mit unserer Korrektheit ihn beeinflussen. Diese Leute, die auf der Gesetzlichkeit aufgebaut haben, sind alle weg. Das ist jetzt, was mich so geschockt hat, jahrelang. Inzwischen muss ich sagen, ich war ein Narr, dass ich überhaupt geschockt war. Ich hätte schon, wo sie das getan haben, ihnen sagen sollen. Heute könnte ich es ihnen sagen, aber jetzt ist schon zu spät. Könnte ich ihnen sagen, gebt eure Gesetzlichkeit auf. Ihr geht unter. Ihr geht in der unter. Ihr müsst gucken, dass ihr der Herr Jesus im Mittelpunkt habt, dass er ihn liebt, dass ihr euch auf ihn konzentriert. Und der Rest wird sich weisen. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir für den Gnadetag und ich bin fasziniert, wie einfach du uns das in deinem Wort sagst, auch in die Evangelie, dass eigentlich letztendlich du nur willst, dass unsere Seele an dir hängen, dass wir an dir hängen, dass du uns das Wichtigste bist, dass es für uns einfach wichtig ist, mit dir Gemeinschaft zu haben und nicht, dass wir beginnen, dir das Gleiche zu tun, was die Pharisäer getan haben, dass wir dir perfekte Gesetzlichkeit, dass wir die Korrekteste der Korrekte sind, dass wir aber dich in Wirklichkeit nicht lieb haben, sondern auch letztendlich nicht das erwartet, was er im Hohelied steht, küsse mich mit den Küssen deines Mundes, dass man nicht erwartet, dass du uns mit deinem Mund, mit dem Wort Gottes so nahe trittst, dass unsere Seele brennt wie bei den Emmausjüngern, dass wir letztendlich dir, dem Lamme, folgen aus völliger Überzeugung und dass dann die anderen Dinge zuerst mal zweitrangig sind. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn es in der Seele drin ist. Gib uns einfach Gnade, auch das Kreuz so zu verstehen, dass wir dieses schematische, korrekte, gesetzliche, das dich nicht meint, einfach ausschalten können und zu Herzen dir auf der Altar legen können und uns wirklich an dich klammern und dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade, dafür danke ich dir. Amen.